Ja, das meiste haben wir gerade gehört von Martina. Sie hat uns noch einen persönlichen Brief geschickt. Und dort hat sie unter anderem noch erwähnt, dass sie vor einem Jahr Covid hatte und seitdem einfach viel schneller müde werde. Und einfach immer muss ich beten, dass sie im richtigen Moment Kraft und Schwung fürs Wichtigste bekomme. Ich persönlich habe sie nicht kennengelernt in Riberalta, aber ich habe x-mal ihre Tonnen herumgeschoben, wo sie ihre Kleider noch hatte. Als Springerin hat sie auf allen Stationen ein bisschen ihre Sachen deponiert. Und wir waren auch noch froh um ihr Velo, das zwar recht verstaubt war in der Zwischenzeit, aber das doch noch brauchbar war.
Wenn dann die Batterie in dem Steuergerät wieder eingefüllt ist, wenn Sie dann noch zwei Batterien haben, dann sehen wir, was in Skashibo auch noch braucht. Also, jetzt müsst ihr alle so los. Schreiner braucht es, Elektriker braucht es, Spengler und Kommunikationsfachpersonen. Also, Kindergärtnerin, das ist auch noch, ja. Also, auch für kürzere Einsätze. Bei Indicamino ist da immer Platz dafür. Mir selbst, vielleicht kann ich das hier gerade einfügen, warum wir überhaupt hier stehen. Wir selbst sind auf unsere alte Tacke. Wir sind Reinhard und Regula Schanowski von Staffelsburg. Wir sind Pfarrer, also sie ist eine richtige Pfarrerin und ich bin Freikirche. Und hier sind wir hier irgendwo dazwischen. Also ja, natürlich. Ja, das ist das Schöne natürlich. Man darf hier ohne, mit aufgedecktem Angesicht hier oben reden. Das ist ganz schön. Schön, dass wir dafür bei euch sind. Wir sind auf unsere alten Tage von Indicamino auch gefragt worden, ob wir könnten Missionseinsatz machen und haben dann ahnungslos Ja gesagt. Und dann ist gerade das Telefon gekommen, heute nicht, nächste Frühling schon go. Das ist im Herbst gewesen. Und dann haben wir alles abgeklärt und sind kurz spitz auf Bolivien und haben Spanisch gelernt und sind dann 3 Jahre in Bolivien gewesen, in der Mission. Jetzt kann ich das mal schön durchdrucken hier, was Martina, eben, das hat sie gesagt, sie möchte vorher noch unterrichten. Der Einsatz hat sie erwähnt, für den wird dann nachher auch noch betet. Das Häuseramt, das ist ihre Ehe ein bisschen erlascht, aber das gehört auch zur Mission. Sie ist mehr müde, sie hat Covid gehabt vor einem Jahr, glaube ich, und ist seitdem mehr müde. Auch das ist das Gebet, das hast du gar gesagt, ich habe meine Frau nicht zugelassen, wie das oft passiert. Und was in Kashibo nötig ist, das ist damit auch sichtbar. Ich kann euch die ganze Folie nachher auch übrigens hier lassen, wenn ihr noch Informationen wollt, schriftlich haben. Jetzt könnte, führt Martina beten, und das ist gerade fein. Ich möchte euch bitte dazu aufzustehen. Es tut euch auch gut.
Vater im Himmel, du hast Martina berufen in diesen Dienst und die Berufung nicht zurückgenommen, bis heute das lenkt. Und gleichwohl sind wir Menschen, die uns sorgen, und die Sorgen sollen mit dir sagen, und ich will sie hier nicht wiederholen, wir haben sie gehört. Und wir bitten dich einfach, dass du segnest, dass du führst und leitest und bewahrst und Frieden schenkst auf der Station und das Gelingen von diesem Bibelkurs und all den Einsätzen. Danke, dass du Martina hilfst, sich zu freuen auf die Mission. Es ist nicht schlimm, es tut nicht weh. Ja, segne du Martina auf ihrem Weg in diesem Jahr. Amen.
Das kann ich also bestätigen, es tut nicht weh, wir sind beide pensioniert und haben jetzt wirklich Zeit für die Sache, wo es am meisten Spaß macht. Das ist Regula, meine Frau, seit 43 Jahren, meine beste Freundin und Ehepartnerin, Mutter für unsere 4-herzigen Kinder, die mittlerweile auch schon in der 30er sind. Und 8 Enkelkinder, wo wir gerade hier vom Parkplatz hergelaufen sind, wir haben da irgendwo in der blauen Zone einen Parkplatz gefunden und konnte ein Telefonanruf von unserem Sohn von Australien. plötzlich mit seinen zwei Kindern und hüpfenden Kängurus und Meer und Camper uns furchtbar niedisch gemacht hat. Eigentlich sollte mir jetzt auch dort sein, aber weil sie uns nicht nur Djokovic, sondern auch uns nicht innen klar haben, auf Australien, sie mir jetzt hier bei euch, hat das mit der Predigt hier geklappt.
Mein Mann, er ist Pastor und unter uns sagt er immer, ich bin in der richtigen Kirche. Ja, nur noch, um das eben ein bisschen zu klären. Er war 20 Jahre FEG-Pastor und dann international tätig. Und seit 10 Jahren schreibt er absolut die besten Artikel für LiveNet. Er ist dort 30% angestellt und mich dünkt, er hat eine unglaubliche Gabe. Nicht nur zum Predigen, sondern auch zum Schreiben. Das läuft ihm so von der Hand. Und auch für Ideen schreibt er noch ein bisschen. Dann geht er regelmässig misten bei unserer Tochter auf der Ranch und geht Placken stechen und hat eine sehr gute Beziehung zu unseren 8 Enkeln.
Also, jetzt kennt ihr unser Witzeli, aber es geht nicht um uns, sondern es geht einerseits um Martina und dann auch um Gottes Wort und was wir selbst, wir hängen das ein bisschen an dem auf, was wir selbst in der Mission geistlich, theologisch gelehrt und beobachtet haben. Jetzt kommt der.
Kennt ihr den Mann mit der Maske? Ja. Der Djokovic. Und ganz Serbien hat aufgeschrauen, Australien hat uns als Volk beleidigt. Sie haben zwar nur den Djokovic nicht reingelassen, aber offensichtlich haben sie damit ganz Serbien beleidigt. Ich habe mich gefragt, könnte das in der Schweiz auch passieren, wenn jetzt der Roger Federer nicht reingekommen wäre? Wäre dann auch das ganze Schweizer Volk beleidigt worden? Nicht, ja? So schlimm wäre es nicht. Wäre schon ein bisschen schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Ein anderes Beispiel. Im Jahr 2004 hat es in Russland verschiedenste Attentate durch Tschetschenen gegeben. Mit zum Teil mehreren Hunderten von Toten. Und dann ist einmal ein Onkel von einem von den Anführern vom schlimmsten Anschlag interviewt worden. Und er hat über seinen Neffen gesagt, es ist entsetzlich. Jetzt wird die ganze Welt schlecht reden über uns Tschetschenen. Er hat Schande über das ganze Volk gebracht. Ich habe schon ein bisschen gelassen. Ich habe gedacht, geht es denn jetzt um das? Um Schande?
Wir sind in. Wir haben in Bolivien etwas Interessantes gelernt und ich möchte das ein bisschen grundsätzlich aufzeigen. Es gibt so drei Grundtypen von Kulturen. Missiologen und Soziologen haben so drei große Einteilungen, wie die Kulturen von der Welt das Böse eigentlich erleben. Das erste ist Schuldkultur, das ist bei uns im Westen, in Europa und Nordamerika, so die Erdteile, die vom Christentum prägt sind. Dann haben wir Schamkulturen, das ist Asien, das ist der Nahe Osten, Südhalbkugel. Und dann haben wir auch Angstkulturen, das sind viele Indigene, also eingeborene Völker, China, im südlichen Afrika, viele Naturreligionen, wo vor allem vor Angst prägt sind. Jede Kultur auf der Welt hat Anteile vor allen drei, nur sie sind ganz verschieden in der Gewichtung. 60% vor allen Kulturen auf der ganzen Welt sind Schamkulturen. Unter anderem der Islam. Und das ist eine Erklärung, warum Schamkulturen so hart oft gegeneinander stoßen mit unserer westlichen Kultur, weil wir sind Schuldkulturen. So, das ist so eine kurze Einführung gewesen. Dreifache Ausprägung des Bösen. Schuld, Scham und Angst. Etwas sehr Interessantes ist, wenn wir 1. Mose 3 anschauen, wo es um den Sündenfall geht, da sehen wir genau die drei Elemente. Das hat mich ganz interessant durch, wenn ich über das mir nachgedacht habe. Sünde bedeutet ja, man löst sich vom Wort und vom Wille Gottes, man tut eigenmächtig handeln. Ja? Loslösung von Gott. Das haben der Adam und Eva gemacht. Sie haben nicht das da, was Gott hätte wollen. Und die Folge sind jetzt dreifach gewesen. Sie haben sich geschämt. Wir waren nackt. Darum versteckten wir uns. Scham ist eigentlich, gut, sie haben sich vor Gott geschämt. Aber heutzutage ist Scham entweder auch auf der horizontalen Ebene voreinander, wir schämen uns voreinander. Sie haben Angst gehabt, wir fürchteten uns. Plötzlich ist Angst in ihres Leben gekommen, nach der Sünde. Und sie haben sich vor Gott gefürchtet und heute fürchten sich Menschen auch vor unsichtbarer Macht. Und Schuld. Und Schuld muss man abwälzen, nicht wahr? Die Frau, die du mir gegeben hast. Also Gott, du bist schuld und die ist schuld, aber nicht ich, hätte Adam gesagt. Also der Mechanismus von der Abwälzung. Unser Evangelium jetzt hier im Westen, wenn wir müssten erklären, warum Jesus wichtig ist, dann sage ich mir meistens, Jesus hat meine Schuld vergeben, er ist am Kreuz dafür gestorben. Gell, Sie, das ist so die übliche, klassische, evangelikale Art, das Evangelium zu erklären. Schuldorientiert. Wesentlich auf Schuldfrage konzentriert. Ich bin Sünder und ich brauche Vergebung. Und das ist auch richtig. Und das ist der einzige Weg, wo hier im Westen oft aufgezeigt wird, wenn man davon redet, wie wichtig das Jesus ist. In Bolivien haben wir eine Schamkultur kennengelernt. In der Schamkultur ist es wichtiger, dass man zur Familie, zum Stamm, zum Volk dazugehört, dass man Ehre hat. Nicht so sehr der Einzelne, das Individuum, sondern mehr das Kollektiv. Sünde führt zu Scham und Schande, das heißt, ich gehöre nicht mehr dazu, darum verschwiegt man sie. Wir haben das in Bolivien erlebt, selbst unter Christen. Man kann fragen, wer hat die Axt da draussen liegen, dass sie angefangen hat zu rosten. Wir haben genau gewusst, wer sie hat liegen. Aber niemand hat es gesagt und auch der Schuldige hat es abgestritten. Obwohl er schon länger ein Christ war. Das heißt, er hätte sein Gesicht verloren. Es wäre Scham oder Schande über ihn gekommen, wenn er das zugegeben hätte. Also nicht die Tatsache, dass er die Axt hätte liegen, ist das Schlimmste für ihn gewesen, sondern die Folge, dass er sein Gesicht verloren hätte. Die Schande ist schlimmer als die Schuld selbst. Und das ist ganz interessant, wenn man mit indigenen Menschen, übrigens mit vielen auf der Welt, und wir haben ja hier, ihr habt hier zu Biel, ihr seid eine Multikulti-Stadt, ihr habt garantiert Tausende von Menschen hier, die zu einer Schamkultur gehören, die anders denken, wo das nicht primär wichtig ist, dass sie schuldig werden, sondern dass sie ihr Gesicht nicht verlieren, dass sie akzeptieren, dass sie ihre Ehre nicht verlieren. Das ist eine Kollektivkultur. Der Einzelne in der Schamkultur sieht sich mehr in seinem sozialen Gefüge, also mehr in der Horizontale als Individuum vor Gott in der Vertikale, wie wir das als Christen gewohnt sind. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das ist die Frage von Martin Luther und das hat uns prägt. Ich und Gott, das ist wichtig. In der Schamkultur bist nicht du und Gott wichtig, sondern wichtig ist zunächst mal du in dem kollektiven Gefüge. Gott ist Nummer sehr schwach entwickelt, aber das soziale Gefühl, das ist stark entwickelt. Das haben wir in Bolivien so erlebt.
Also ich lasse jetzt mein Hals durch. Es ist zwar sehr herzlich bei euch, aber ein bisschen unterkühlt. Ja, ich möchte noch etwas noch mal kurz klären. Wir unterscheiden, wie das die Bibel auch tut, stark zwischen Sünde und Schuld. Ja, das wird häufig unter Christen so durcheinander gebracht. Sünde ist das Grundlegende. Und eine Folge davon ist eben Schuld. So wie auch Scham oder Angst. Also Sünde, das ist immer die Ursache, aber wie sich's zeigt, ist verschieden. In Bolivien hat mir die Kindermissionarin, die dort tätig war, einmal gesagt, du, die Kinder haben einfach kein Verständnis von Schuld. Bevor ich ihnen das Evangelium beibringen kann, muss ich ihnen zuerst erklären, dass sie schuldig sind. Ich konnte das mit der Zeit immer besser verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und wir haben wirklich gemerkt, dass Evangelisation in diesen Kulturen nicht zuerst über die Schuldfrage gehen kann, sondern es muss über die Scham gehen. Und darum kann man auch nicht zuerst mit Vergebung kommen, sondern bei Scham geht es ja darum, dass eben die Ehre wiederhergestellt wird. Ein Mensch verliert das Gesicht, oder? Und jetzt muss er wieder das Gesicht zurückbekommen. Die Leute müssen ihm wieder in die Augen schauen. Er muss aufgenommen werden in die Gemeinschaft. Das ist das Zeichen von Ehe. Wieder angenommen werden, wieder dazugehören. Und mir ist es ganz wichtig, hier nochmal zu sagen, da geht es nicht um ein Evangelium Leid. Bei Scham braucht das Kreuz gerade so wie bei Schuld. Scham braucht wieder gekehrt zu werden, damit sie weggeht, angenommen werden. Und da ist mir ein Vers in den Sinn gekommen aus dem 1. Petrus 2, respektive zwei Verse. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Scham trennt, schließt aus von einer Gemeinschaft, so wie sie in Kollektivkulturen sehr wichtig ist. Aber sie hat auch Adam und Eva aus dieser Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. Und sie sind aus dem Paradies verdrängt worden. Und so wie eben die Annahme in den Gruppen für die Menschen wichtig ist, so erleben sie das dann auch beim Evangelium. Dass sie jetzt nämlich zu einer neuen Gruppe gehören, zum Volk Gottes, dass sie von Gott selber die Ehre bekommen. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Sie sind jetzt Priester, Hausgenossen, Auserwählte von Gott. Und das ist für sie die Erlösung. Sie gehören dazu. Die Schande, die Scham ist weggenommen. Und eben durch das Kreuz. Mir dünkt manchmal der Aspekt von so einer grossen Gemeinschaft gehören, zum Volk Gottes zu gehören, der dürfte auch bei uns wieder ein bisschen mehr betont werden. Wir sind so eine individualistische Kultur und das Christsein besteht nicht nur darum, dass ich mit Gott jetzt versöhnt bin. Da ist so viel mehr. Wir wären Teil vom Leib Christi, von einer grossen Gruppe, von einem neuen Körper. Wir werden ja auch manchmal mit Gliedern verglichen in der Bibel. Gerade heute, wo wir immer wieder von dieser zunehmenden Vereinsamung redet, wird das immer wichtiger. Und darum gibt es auch heute vermehrt Christen, die bewusst auch zusammen leben und so ein bisschen etwas dokumentieren von dieser Einheit, damit Menschen das von außen auch sehen können. Ah, das ist eine Gruppe, aber eben nicht eine geschlossene Gruppe, sondern eine Gruppe, die andere einlädt. Und so wächst das Reich Gottes. Volk Gottes, jeder Christ gehört dazu, wir gehören dazu. Und darum sind wir auch verbunden mit den indigenen Christen dort in dem Waipi-Gebiet im Norden. Darum sind wir auch verbunden mit der Martina, mit allen Missionaren, die wir dahinter stehen, die mit ihren Gaben dort dienen und wir dienen ihnen mit unseren Gaben, die oft darin besteht, dass wir sie unterstützen mit Geld und Gebet. Also wir sind ein Leib. Darum ist es möglich, die Verbindung von Peru daher. Nicht erst, seitdem es die neuen Medien gibt. Und weil der Leib wirklich etwas Reales ist, etwas, das existiert, kann der Paulus sogar sagen, wenn ein Glied leidet, beeinflusst das den ganzen Leib. Dann leidet der Leib. Für die Indigenen ist das etwas ganz Wichtiges, dass sie zu der neuen Gemeinschaft gehören. Und sie haben sich auch immer ganz besonders gefreut, wenn man sie als Schwestern und Brüder behandelt hat. Ihnen die Ehre gibt, eben, dass sie Teil von dem Volk Gottes sind. Denn bei ihnen ist doch noch recht tief drin, dass das Empfinden, ja, die Weißen, die sind halt besser, oder? Da gehören wir nicht dazu. Und so ist es für sie ganz besonders schön zu merken, nein, die Barrieren, die sind überwunden. Wir sind ein Volk, das zu Gott gehört.
Das Ganze hat natürlich auch seine Kehrseite. Wir haben das auch in Bolivien gemerkt. Auch bei Indigenen passiert das, nach der ersten Begeisterung, dass Religion und Gesetzlichkeit wieder Einzug halten. Das ist ja die ständige Bedrohung vom Evangelium. Die Gemeinde ist etwas Schönes, aber sofort kommt der Zeigefinger, ihr müsst sie besuchen. Es ist wichtig, dass ihr gönnt. Der Pastor hat das am Sonntag oft gesagt. Es ist wichtig, dass ihr kommt. Wirklich ein Druck dahinter. Nur das Geistliche zählt. Nur mal das, was man hier in der Gemeinde macht, das zählt. Nicht wahr? Die Gesellschaft, der Bezug zur Gesellschaft, der ist für sie nicht so wichtig. Wichtig ist, dass was da in der Gemeinde geschieht. Wenn man sie fragt, wie hast du dich bekehrt, dann gehörte zumindest von einem Mann fast immer, früher habe ich viel getrunken, gesoffen, richtig, und heute mache ich das nicht mehr. Das ist ganz, ganz interessant. Sie definieren ihres Christi sie auf der ethischen Ebene. Früher habe ich das gemacht, Partys gefeiert und heute mache ich das nicht mehr. Das mit der Frau genau, haben die auch? Ah ja, okay.
Ja, ja.
Also, jedenfalls, wenn man sie fragt, dann wird das auf der Ebene vom, was ich tue. Und dahinter steckt natürlich eine latente Gesetzlichkeit. Du darfst nicht. Alkohol ist ganz tabu. Wir haben zum Beispiel ganz andere Sachen mit der Indigenen gemacht. Wir haben sie gelehrt, spielen. Weil früher, wenn sie gespielt haben, dann ist das mit Alkohol, mit Partys verbunden gewesen, wenn sie es lustig hatten. Und dann haben sie das nicht mehr genommen. Und dann haben sie nicht mehr können lustig sein. Als Christen, nicht wahr? Das ist eine kulturelle Sache. Und so haben wir mit ihnen jede zweite Woche ein Spielabend gemacht, wo wir in der Turnhalle umgetollt sind und gespielt und mit ihren Kind. Und das ist so glatt gewesen, wie sie entdeckt haben, dass man noch als Christ kann spielen, ohne die Verbindung zum früheren Leben, immer der Alkohol da drin zu haben. Indigene, und das ist das Wichtigste, wenn ihr für Mission betet, sie sind immer in der Gefahr vor der Gesetzlichkeit. Sie brauchen persönliche Jüngerschaft, sie brauchen eine persönliche Christusbeziehung und nicht einfach sagen, ich suche heute nicht mehr, darum bin ich Christ. Und sie brauchen auch eine gesunde Erfahrung vom Heiligen Geist. Das wäre jetzt das Thema für sich. Das ist auch in vielen Orten zu kurz gekommen, das lebendig machende Wirken vom Heiligen Geist. Da hätte sie noch Nachholbedarf. Aber jetzt komme ich zu einem anderen Thema. Unsere Kultur, ich mache das gerade selbst, ja, unsere Kultur wandelt sich. Warum ist die Schamkultur so wichtig? Wir haben gemerkt, wo wir dann von Bolivien zurückgekommen sind, dass wir hier in der Schweiz in einem ganz deutlichen Übergang von einer Schuldkultur, die noch christlich prägt ist, zu einer Schamkultur sind. Da oben die Zeichen, die kennt ihr. Ja, jeder von euch, wo Facebook ist, schaut wahrscheinlich, das könnt ihr ruhig zugeben, das mache ich auch so, schaut immer wieder, wie viele Likes kriege ich denn eigentlich. Wie viele Leute haben das gern, was ich da eigentlich geschrieben habe. In sozialen Medien ist das extrem wichtig. Junge Leute vor allem beziehen ihre Identität vor allem aus der Gruppe, wo sie drin sind. Ältere auch. Ob das jetzt Töpfer oder Küngeli-Züchter oder was auch sind. Die Gruppe, wo ich drin bin, das gibt mir Identität. Das ist das typische Kennzeichen von einer Schamkultur. Kollektiv. Das ist wichtig. Scham und Schande sind unter jungen Leuten sehr, sehr real. Sie leiden darunter, wenn sie abgelehnt werden. Sie leiden darunter, wenn sie gemobbt werden. Natürlich, das hat es immer gegeben, da haben wir auch darunter gelitten. Aber heute hat man den Eindruck, dass das viel, viel stärker wird, dass sie darunter leiden. Wenn man jemanden kritisiert, tut man ihn diskriminieren. Habt ihr das schon erlebt? Das ist in den Medien ständig der Fall. Wenn man irgendwo ein kritisches Wort sagt, kommt ganz schnell der Vorwurf, du tust mich diskriminieren, weil du nicht meiner Meinung bist. Von ich mache einen Fehler, das ist noch Kennzeichen von der Schuldkultur gewesen, sind wir übergegangen zu ich bin ein Fehler. Und der Grund ist, dass mir das biblische Menschenbild, wo sehr, sehr barmherzig ist, weil es ein doppeltes Menschenbild ist, verloren. Die Bibel sagt nämlich vom Mensch, erstens, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist geschaffen, du bist einmalig und du bist Gottes geliebtes Geschöpf. Zweitens sagt die Bibel aber auch, du bist Sünder, du bist schuldig und du brauchst Erlösung. Und das doppelte Menschenbild, das haben wir heute in unserer Kultur verloren. Heute bist du nur noch das, was du bist. Du wirst mit dem, was du tust, identifiziert. Und darum schwanken ganz viele junge Menschen vor allem ständig hin und her zwischen übermäßigem aufputscht werden. Du bist jemand, du musst und du kannst und du hast es. Oder vom deprimiert sie, wenn sie die Anerkennung eben nicht überkommen. Das ist ein typisches Kennzeichen von der Schamkultur, dass man sich quasi mit dem identifiziert, was man ist. Und ja, wenn man nicht genug Likes überkommt, dann ist gleich mal die Verzweiflung da.
Aber mir ist plötzlich aufgefallen, dass das gar nicht so neu ist. Wer kennt den Satz noch? Was sollen auch die Nachbarn denken? So etwas macht man doch nicht. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Das macht man nicht. Was sollen die anderen denken? Das ist ja schändlich. Da müssen sich ja die Eltern genieren für ihre Kinder. Also das mit der Schamkultur, das sitzt gerade so auch, vor allem mit den Älteren natürlich von uns, recht tief drinnen, würde ich sagen. Also ich merke, dass ich bis heute recht oft mit diesen Gefühlen von Scham und Schande zu kämpfen habe. Aber leider habe ich über 40 Jahre lang nicht gewusst, dass das überhaupt etwas mit dem Glauben zu tun hat. Das war für mich etwas Privates, einfach ein privater Makel. Mit dem musste ich einfach umgehen und den musste ich verstecken. Und so habe ich es ja auch gehört, oder? Mit Schuld, da kann man zum Kreuz gehen. Aber Scham und Schande, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun gehabt, das hat nichts mit Glauben zu tun gehabt. Ja, das, die einen haben es mehr, die anderen weniger, die einen leiden mehr darunter, die anderen weniger. Und für mich war das eine echte Offenbarung gewesen, wo ich gemerkt habe, hey, Jesus hat nicht nur meine Schuld am Kreuz getragen, sondern von ihm heisst, er war der Allerverachtetste gewesen. Er ist da nackt am Kreuz gehangen. Er hat auch meine Schande, meine Scham getragen. Also für mich war das ein unglaubliches Aha-Erlebnis gewesen. Und seitdem mache ich es mit Scham und Schuld, ob sie jetzt eingebildete Schamgefühle sind oder echte, das schaue ich dann gar nicht mehr so. Es ist auch schwierig, manchmal zu unterscheiden. Aber seitdem mache ich das mit all dem gleich wie mit Schuld. Ich lade es einfach am Kreuz ab. So wie ich sage, Jesus, ich gebe dir meine Schuld. So sage ich, ich gebe dir meine ganze Schande und Scham. Und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe und warum ich das gesagt habe oder nicht gesagt habe, aber ich kann nicht anders, als das jetzt einfach bei dir ablegen und bei dir loswerden. Das ist toll. Und dann merke ich, ich habe das Gesicht verloren, jetzt habe ich es wieder. Ich bin wieder hergestellt. Wenn man unter Scham, unter Schande leidet, das kann bis zur Depression führen. Und Jesus gibt uns wieder die Ehre zurück. Du bist ein geliebtes Kind von mir. Ich nehme da die Scham, die Schande ab. Lass sie bei mir. Unter dem Kreuz hat es auch noch für das Platz. Und ja, jetzt gehe ich fast öfter eben mit solchen Sachen zu Jesus als mit meiner Schuld. Vielleicht habe ich jetzt wenig Schulderkenntnis. Aber es ist interessant, und jetzt kommt das nächste Bild. Das Dreieck, hast du das noch? Man hat einmal unter Christen eine Umfrage gemacht. Wie war genau die Frage, Reinhold? Das hast du gebracht. Unter was leidet der am meisten? Es kommt dann gerade wieder. Leidet der am meisten unter eurer Schuld? Dass ihr Vergebung braucht, oder unter eurer Angst, dass ihr Schutz braucht, oder unter eurer Scham, dass ihr Annahme braucht. Und es ist interessant, ihr seht ja selber, wo die meisten Punkte sind. Also das Bedürfnis, einfach anzunehmen, wieder zu werden, trotz allem, was einem wieder an Peinlichem und Schlimmem passiert ist, oder? Das ist also mindestens so gross und hier auf der Skizze sogar noch grösser. Annahme, Wiederherstellung, wieder dazugehören. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich weiss nur, dass es bei ganz vielen Menschen da ist, die Scham, ein Problem ist. Und viele lange Zeit, vielleicht bis heute nicht gewusst haben, dass man auch mit dem wirklich zu Jesus gehen kann. Und ich möchte euch ermutigen. Probiert es, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Probiert es. Es gibt Erlösung davon. Und wer das Bedürfnis hat, nachher darüber zu reden, ich freue mich, wenn ihr zu mir kommen wollt. Ich bin sozusagen Spezialistin im sich schämen.
Es gibt Menschen, wo sofort der Zeigefinger hebe und sage, ach, jetzt redet ihr nicht mehr für Schuld, jetzt redet ihr für Scham. Ah, das ist doch unbiblisch. Es geht uns nicht um weniger, es geht uns um mehr. Wenn ich über das nachdenke, da ich mir bewusst wurde, und das Kreuz ist ja ein herrliches Symbol, dass das Kreuz in alle Richtige Erlösung bringt. Nach oben, in Beziehung auf Gott, da geht es um die Vergebung.
Ja. Gerade bei dem Dreieck, da ist ja relativ wenig bei Schuld gewesen. Und ich glaube, das hat nicht damit zu tun, dass die Christen keine Schulderkenntnis haben, sondern einfach, dass sie seit Jahrhunderten wissen, die Schuld kann ich loswerden. Oder? Dass sie Vergebung annehmen und darum auch nicht so darunter leiden.
Genau. Es geht also nicht um weniger, sondern es geht, dass wir die ganze Dimension vom Kreuz mehr verstehen. Dann Jesus ist mit ausbreiteten Armen da gehangen und hat links und rechts auch die Horizontale versöhnt. Und wenn man mal anfängt in der Bibel suchen und sich das vielleicht sogar anstreichen, findet man unglaublich viele Bibelstellen im Alten und im Neuen Testament, bei Paulus, bei Jesus, Geschichte, wo das betone, dass deine Ehe, deine Gemeinschaft, deine Annahme auch im horizontalen Bereich wiederhergestellt wird. Und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber das ist eine andere Predigt, die Angst auch nach unten, die Mächte von unten, die mich bedrohen. Auch hier ist das Kreuz wirklich Schutz und Erlösung, Sieg und Befreiung. Die Mächte vom Schicksal, die Mächte vom Tod, die Mächte von eben das alles, das, was uns Angst macht. Auch hier ist das Kreuz. Also nach oben. Geister und Dämonen, genau das ist in der dritten Welt so stark. Ich auch hier in der Schweiz, nicht wahr? An den Budenhöfen machen wir noch irgendwelche Zeichen dran, dass man bloß vor der Macht geschützt wird. Nach oben, nach links und rechts und nach unten ist das Kreuz wirklich eine umfassende dreidimensionale Erlösung. Und damit möchte ich schließen. Ich habe hier ein Bild zum Schluss, wo das nochmal ein bisschen aus der Sicht von einem Drittweltmaler zeigt, wie sehr das Jesus Menschen annimmt. Dass also die Scham und die Schande, wenn man sich die Leute anschaut, die haben alle ihre eigene Geschichte. Und da vorne ist der Jesus, wo Brot und Wein anbietet. Und von daher, er gibt uns Ehre, er gibt uns Annahme. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Danke fürs Zuhören. Ich sage hier Amen.